Deutschlandfunk, Medias Res.
Mit Pia Behme im Studio. Schön, dass Sie dabei sind. Das Bundesverkehrsministerium. Kürzlich noch in der Presse wegen Fehlern im neuen Bußgeldkatalog. Und jetzt die nächste Geschichte. Andreas Scheuer und die Pressestelle sollen kritische Berichterstattung über die Maut-Affäre behindert und manipuliert haben. Das schauen wir uns gleich näher an. In Äthiopien gibt es nach der Ermordung eines Sängers Proteste, bei denen über 160 Menschen getötet wurden. Eigentlich galt Premierminister Abiy Ahmed als Hoffnungsträger für die verschiedenen Bevölkerungsgruppen, aber auch für die Pressefreiheit. Jetzt wurden erneut einflussreiche Medienschaffende festgenommen. Und keine Fußball-EM und keine Olympischen Spiele. Wie füllen ARD und ZDF die Programmlücken, die sich in diesem Sommer durch den Ausfall der Sportereignisse auftun? Zunächst schauen wir auf die Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs, kurz KEF. Als Aufsichtsgremium der öffentlich-rechtlichen Sender sollte die KEF politikfrei besetzt werden. So hat es das Bundesverfassungsgericht im Jahr 2014 nochmal ausdrücklich festgehalten. Das jüngste Mitglied der KEF ist allerdings ein aktiver Politiker. Uli Meier von der CDU ist Oberbürgermeister von St. Ingbert im Saarland und ehemaliger saarländischer Finanzstaatssekretär, also eindeutig nicht politikfrei. Ich bin jetzt mit Professor Bernd Holznagel, Universitätsprofessor für Staats- und Verwaltungsrecht an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster verbunden. Herr Holznagel, warum konnten die Ministerpräsidentinnen und Präsidenten der Bundesländer Meier trotzdem in die KEF berufen?
Die Argumentation, warum sie das getan haben, ist der Wortlaut des Rundfunkfinanzierungsstaatsvertrages. Da steht drin, dass hier nur Landes- und Bundespolitiker, ich kürze das jetzt mal ab, in die KEF berufen werden können. Und da könnte man draus schließen, dass eben Kommunalpolitiker nicht erfasst werden.
Das heißt, es ist quasi Auslegungssache. Also spielt es eine Rolle, ob jemand im kommunalen Bereich tätig ist oder nicht?
Also das im Rundfunkbereich ist es ja so, wie auch sonst in der Gesellschaft, dass zentral das Verfassungsrecht ist. Und hier spricht vieles dafür, dass einfach das Verfassungsrecht dagegen spricht, dass Herr Meier in das Gremium berufen werden kann. Denn die KEF ist so jetzt Duktus des Verfassungsgerichts staatsfern oder staatsfrei zu besetzen. Und dann stellt sich immer die große Frage, wer gehört überhaupt zur Staatsbank? Und vor einigen Jahren ist das ja geklärt worden für den Rundfunk anhand des ZDFs, dieses berühmte ZDF-Urteil. Und in dem ZDF-Urteil sind eben Bürgermeister als Beispiel für eben diese Kategorie der Wahlbeamte, also die Wahlbeamten, zu denen Bürgermeister und Landräte etc. gehören, sind da der Staatsbank zugeordnet worden. Sodass gut argumentierbar ist, dass eben Herr Meier zur Staatsbank gehört und damit aus unmittelbarem Verfassungsrecht resultiert, dass er nicht in das Gremium berufen werden kann. Das ist im Kern der juristische Hintergrund.
Würden Sie damit sagen, dass die KEF ihrem Auftrag der Politikferne nicht gerecht wird? Wie bewerten Sie das?
Nein, das kann man nicht sagen. Es geht ja bei diesen Gremien um die Besetzung. Die Besetzung darf nicht politikfern sein. Also darf nicht politiknah sein. Das ist es. Also die Besetzung eines solchen Gremiums muss staatsfrei sein. So ist der Duktus des Gerichts. Das ist mal 1994 entschieden worden, denn vor 1994 war es Usus, dass die Landesregierungen dort Staatssekretäre und ähnliche Würdenträger hineingeschickt haben. Das ist aber für verfassungswidrig erklärt worden. Und jetzt muss eben dieses Gremium staatsfern besetzt sein. Und da ist eben dann immer bei vielen die Frage, was gehört jetzt? Was ist der Staatsbank dem Staat zuzurechnen? Das ist eindeutig so bei Bundespolitikern, bei Landespolitikern. Aber was ist mit Kommunalpolitikern oder auch Landräten, die ja auch Vertreter jetzt von der kommunalen Ebene sind oder der regionalen Ebene? Und die gehören ja auch zum Staat und deshalb dürfen die nicht in die KEF geschickt werden, denn das wäre ein Verstoß gegen den Grundsatz der Staatsfreiheit der KEF.
Wenn wir uns die anderen Mitglieder der KEF anschauen, wie bewerten Sie die Staatsferne der Kommission generell?
Na, Na, da sind ja im Wesentlichen Sachverständige in dem Gremium. Zwar werden diese Sachverständigen berufen von den Bundesländern, das sind ja 16 Mitglieder, sodass jedes Bundesland ein Mitglied berufen kann, aber die dürfen eben nicht, wenn man das so ganz normal mal formuliert, aktive Politiker sein. Das ist aber ein gewählter Bürgermeister.
Sagt Professor Bernd Holznagel. Vielen Dank für das Gespräch.
Ja, ich habe zu danken. Tschüss, Frau Böhme.
Mit PR-Aktionen, kritischer Berichterstattung zuvorkommen, Journalistinnen und Journalisten gegeneinander ausspielen und instrumentalisieren. Das klingt so gar nicht nach den Aufgaben der Pressestelle des Bundesverkehrsministeriums. Laut Westdeutschem und Norddeutschem Rundfunk hat das Ministerium aber genau das zu seinem Job gemacht. Den Sendern liegen E-Mails vor, die zeigen, wie die Pressestelle und Verkehrsminister Andreas Scheuer versucht haben, journalistische Berichterstattung über die Mautaffäre zu behindern. Das Ministerium weist den Vorwurf zurück und schreibt auf eine Anfrage des Deutschlandfunks, es ging dabei niemals darum, kritischen Journalismus zu behindern oder zu verhindern. Der Medienjournalist Daniel Buß hat sich mit der Sache auseinandergesetzt. Herr Buß, was genau steht denn in den E-Mails?
Also das ist ja intern Kommunikation des Bundesverkehrsministeriums, der dem Untersuchungsausschuss zur Mautaffäre zur Verfügung gestellt wurde. Und Sie haben es gesagt, den Kolleginnen und Kollegen der NDR-WDR-Investigation letztlich auch in die Hände fiel. Und über diesen Umweg habe ich mir die Dokumente auch ansehen können. Und ich würde schon sagen, das ist ein einmalig ungefilterter Einblick, wie eine Pressestelle, aber auch ein Minister mit kritischen Anfragen von Journalistinnen und Journalisten umgeht. Da finden sich dann einerseits launige Bemerkungen zu der Anfrage eines Politikmagazins. Das wird wieder ein Vernichtungsstück, heißt es da. Oder auch WDR und Süddeutsche Zeitungen, die lassen nicht locker. Andererseits lassen die E-Mails aber auch Gegenmaßnahmen erkennen von Scheuers PR-Team. Und da wird es dann auch ziemlich heikel.
Welches Ziel steckt denn hinter so einem taktischen Vorgehen?
Also PR-Profis nennen das gerne kontrollierte Sprengung. Das Ziel ist, wenn das Medium rausgeht mit der Enthüllung, die die Anfrage letztlich erahnen lässt, dann soll es keine Enthüllung mehr sein, also sie soll nicht mehr zünden. Man dreht die Geschichte also zu seinen eigenen Gunsten und in zwei Fällen lässt sich das auch eindrucksvoll nachvollziehen. Der Spiegel stellte Fragen, dann bekam eine Nachrichtenagentur die Antworten dazu vorab. Ein PR-Mitarbeiter, der in Scheuers Ministerium für strategisches Medienmanagement zuständig ist, so seine Stellendefinition, schrieb intern, man werde damit die morgige Vorabmeldung des Spiegel torpedieren. Minister Scheuer befürwortete das auch in dem E-Mail-Verkehr, schrieb zurück, so machen, Ausrufezeichen. Und dann gab es noch einen Vorgang, dass Scheuers PR-Leute sich überlegt haben, wie sie die Agenda wieder in ihrem Sinne bestimmen, positiv bestimmen können. Man verbreitete eine Pressemitteilung, Scheuer stelle dem Untersuchungsausschuss weitere Akten zur Verfügung. Das Bild ist dann also plötzlich, das Ministerium ist super transparent und Minister Scheuer forderte seine Kollegen auf mit vielen Ausrufezeichen, wir müssen schneller sein, also schnell die öffentliche Meinung letztlich auch beeinflussen. Das wirkt dann wie in einem Rausch oder wie in einem Spiel und der Sprecher des Ministers spricht heute von einem Fehler.
Inwiefern gehen solche Versuche, journalistische Berichterstattung zu verhindern, denn überhaupt gegen die Pressefreiheit? Kann man dem Verkehrsministerium etwas vorwerfen oder ist das einfach ganz normale Pressearbeit?
Also als einen Angriff auf die Pressefreiheit würde ich das nicht bezeichnen. Das ist nach meinem Geschmack ein bisschen, wäre das zu hoch gehangen. Was man aber sicher sagen kann, es geht ja letztlich um Fair Play. Und was mich wundert, dieses Foulspiel, das geht doch auch sehr absehbar nach hinten los. Pressestellen wünschen sich ja einerseits möglichst großzügige Fristen, damit sie eben auch konkret antworten können und Zeit haben, auch zu überlegen und intern zu recherchieren, fundiert antworten können. Und jetzt, wo bekannt ist, dass diese Zeit für Gegenmanöver genutzt wird, werden sich Journalistinnen und Journalisten doch zweimal überlegen, ob sie großzügige Fristen noch setzen. Und das könnte dann auch schlecht auf andere Pressestellen abfärben.
Ist denn diese Art und Weise der Kommunikation typisch für das Verkehrsministerium oder auch für Ministerien generell?
Also ich bin ja selbst kein Hauptstadtkorrespondent. Was man so hört im Gespräch mit Kolleginnen und Kollegen ist, dass das Bundesverkehrsministerium zunehmend in den letzten Monaten und ein, zwei Jahren lieber eigene Kanäle bespielt hat, als jetzt auch kritischen Interviews groß Raum zu geben. Da wurde ja ein Neuigkeitenzimmer installiert, ein Newsroom, der soziale Netzwerke bedient, auch mit eigenen kleinen Formaten, wo der Minister dann auch unkritisch interviewt wird. Ob das typisch ist für andere Häuser, weiß ich nicht. Regierungssprecher Steffen Seibert hat heute in der Bundespressekonferenz auf den Vorgang, als er da angesprochen wurde, nur gesagt, das Ministerium habe sich klar entschuldigt, dem habe er nichts hinzuzufügen. Da hätte man vielleicht eher erwartet, dass er in der Bundesregierung erklärt, das ist nicht der Standard, man toleriere so einen Umgang mit Medien auch nicht. Vielleicht wollte er dafür andere nicht seine Hand ins Feuer legen. Er hätte sich jedenfalls noch klarer auch distanzieren können.
Der WDR und der NDR werfen dem Bundesverkehrsministerium vor, kritische Berichterstattung behindert zu haben. Vielen Dank an Daniel Buß. Der Sommer und das Fernseh-Sommerloch. Egal ob bei ARD, ZDF oder den privaten Sendern, es steht kaum Neues auf dem Programm. Wiederholungen sind angesagt. Dieses Jahr kommt noch eine weitere Schwierigkeit dazu. Wegen der Corona-Krise fallen Großereignisse wie die Fußball-EM oder die Olympischen Spiele aus. Das bedeutet, noch mehr Programmstunden, die gefüllt werden müssen. Zu befürchten ist ein Festival der Wiederholungen. Und das in einer Zeit, in der mehr Menschen zu Hause bleiben als sonst. Michael Mayer hat sich umgehört, was wir vom Fernsehsommer erwarten können.
50 Jahre Tatort.
Möchte irgendjemand eine Aussage machen?
Das war notwendig.
Ja, klar. Dreimal.
Wir öffnen die Türen zu Ihren Tatortlieblingen.
Aus der Not eine Tugend machen, so könnte man das Tatort-Voting der ARD nennen. Den ganzen Sommer über soll das Publikum sich seine Lieblingskrimis aus der Reihe aussuchen. Viele Zuschauer nahmen gleich am ersten Voting teil. Trotz der Beliebtheit der Aktion ist die CDU-Bundestagsabgeordnete Elisabeth Motschmann nicht zufrieden mit den vielen Wiederholungen im Sommer.
Also 13 Wochen Tatort, und zwar keine neuen, sondern Wiederholungen, das müsste nicht sein. Und hin und wieder gehe ich auch in Spielfilme rein und dann stelle ich schnell wieder aus, weil ich kenne sie schon. Ich bedauere, dass wir eine Vielzahl von Krimis gesendet bekommen, was ich finde, dass das nicht nötig ist.
Auch dass Plasberg und Co. 8 Wochen Pause machen, Anne Will sogar 11 Wochen, kritisiert Motschmann.
Dann kann man doch mal jüngere Journalisten oder Moderatoren heranziehen, die sich auch mal ausprobieren, und man könnte auch mal wirklich andere Talkgäste einladen als die immer gleichen.
Im ZDF wird das zumindest ansatzweise versucht.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Dunja Hayali. Schön, dass Sie auch heute wieder eingeschaltet haben zu einer, ich würde mal sagen, besonderen Sendung. Denn die Jugend von heute, das ist unser Thema.
Die Talksendung Dunja Hayali ist ein Produkt eines Testlaufs im Sommer vor einigen Jahren mit zuweilen ungewöhnlicheren Gästen. Nun ist die Kritik an den Wiederholungen im Sommer nicht neu. In diesem Jahr, rechtfertigt sich ARD-Programmdirektor Volker Herres, sei die Programmgestaltung besonders herausfordernd.
Es ist ja so, auch in Nicht-Sportjahren werden in den Sommermonaten mehr Wiederholungen gezeigt als sonst. Das hat sein Grund ganz einfach darin, dass im Sommer der Fernsehkonsum ja deutlich geringer ist. Wie sich die Corona-Krise in diesem Sommer da auswirken wird, das können wir noch nicht abschließend absehen. Da wir aber aus Kostengründen nicht beliebig viele Neuproduktionen in Auftrag geben können, müssen wir also zwangsläufig irgendwann Wiederholungen einsetzen.
In diesem Jahr kommen mehrere Umstände zusammen. Keine Olympischen Spiele und kein Fußball. Also mehr Stunden, die zu füllen sind, aber nicht mehr Geld für Produktionen. Im Übrigen sind manche Sendungen wie Diskussionsrunden mit Studiopublikum und Außenübertragungen in Corona-Zeiten nur schwierig umzusetzen. Immerhin laufen in der ARD eine Reihe von hochwertigen Reportagen, beispielsweise ARD-exklusiv und viele Spielfilme als Erstausstrahlung. Auch das Filmdebüt, eine Reihe von Produktionen junger Regisseure und Regisseurinnen, wird in diesem Jahr neu aufgelegt. Nicht alles ist also aus dem Archiv und zumindest in diesem Segment bekommt der Nachwuchs eine Spielfläche. Und dennoch würde sich Jörn Kruse, Redaktionsleiter der medienkritischen Website Übermedien, ein paar ungewöhnlichere Sendungen, die die Lücken füllen, wünschen.
Ich habe auch das Gefühl, sie gehen, ich nenne es jetzt mal maximal unkreativ an die Sache. Da frage ich mich, warum man nicht den jungen Programm- und Programmmacherinnen, also denen, die irgendwie im digitalen Programm machen, einfach mal populärere Sendeplätze gibt. Steuerung F, es gibt so viele Dinge, die bei Funk oder von den dritten Programmen kommen, die halt im linearen Programm so ein bisschen untergehen oder da auch gar nicht vorkommen. Ich hätte auch gesagt, man müsste vielleicht nicht alle Polit-Talks in die Sommerpause schicken.
Dass derzeit trotz Corona alle Talkshows zeitgleich pausieren, wurde schon in vergangenen Jahren von Zuschauern und Kritikern moniert. Was die Länge der Talkshow-Pause angeht, so müsse man auch hier berücksichtigen, so Volker Harris, dass man aus Kostengründen nicht beliebig mehr Sendungen machen könne. Daher behelfe man sich derzeit mit anderen Formaten.
Im Augenblick ist es so, dass wir das Informationsbedürfnis der Zuschauer bezüglich Corona mit unseren Nachrichten und Reportagesendungen sowie den ARD-Extra-Ausgaben ganz gut bedienen können. Sollten sich hier dramatische neue Entwicklungen abzeichnen, dann wäre es aber selbst in Urlaubszeiten natürlich möglich, fallweise mit Sonderausgaben einzelner Talks zu reagieren.
Und doch, auf neue Formate, neue Ideen wird das Publikum in diesem Sommer vergeblich warten. Die Menge an Programmflächen, die durch den Wegfall der Sportevents frei wurden, werden mit vielen Wiederholungen alter Fernsehfilme gefüllt. Medienjournalist Jörn Kruse erzählt, dass er nach der Fußball-EM 2008 eine wissenschaftliche Studie mitverfasst hatte, die untersuchte, wie groß der Anteil der Fußballberichterstattung bei ARD und ZDF an den jeweiligen Spieltagen war. Das Ergebnis? Jeweils knapp 9 Stunden beschäftigten sich die öffentlich-rechtlichen Programmmacher mit Vor- und Nachberichten und natürlich mit den Spielen selbst.
Das ist eine lange Strecke, wo ich mich frage, wie ARD und ZDF die eigentlich füllen sollten, außer zumindest auch mit Wiederholung. Denn wir wissen ja, jetzt fiktionale Stoffe nochmal drehen, das ist halt auch gerade schwierig. Aber ich finde eben diese Zahl, auch dass es eben so knapp 9 Stunden 2008 waren, finde ich einfach schon viel.
Michael Mayer über das Sommerprogramm von ARD und ZDF. Über 160 Menschen sind ums Leben gekommen. Das Internet und soziale Medien sind weitgehend lahmgelegt und auch einflussreiche Medienschaffende wurden festgenommen. In Äthiopien gibt es seit einer Woche gewaltsame Unruhen. Auslöser war die Ermordung des Sängers und Aktivisten Hachula Hundesa. Hundesa gehört zur Bevölkerungsgruppe der Oromo und schrieb in seinen Songs über eine politische und wirtschaftliche Benachteiligung der Oromo. Kurz vor seinem Tod hatte er ein regierungskritisches Interview gegeben. Antje Diekans, Korrespondentin in Ostafrika, ist uns jetzt zugeschaltet. Frau Diekans, schauen wir erstmal auf die Gründe des Konflikts. Worum geht es da?
Dieser Sänger Hachalu Hundesa, der war so etwas wie die Stimme der Oromo in Äthiopien. Das ist die größte Volksgruppe, die sich aber seit langem unterdrückt und von wichtigen Ämtern ausgeschlossen fühlt. Und wir können mal kurz in eines der Lieder von Hachalu reinhören. Tira, tira, tira. Dieses Lied heißt Jira, übersetzt ungefähr Wir sind hier, und Hachalu wollte damit die Oromo daran erinnern, wer sie sind. Dieses Lied, das war die Hymne der Protestbewegung vor 2 Jahren. Die brachte die damalige Regierung zu Fall. Und dann kam der jetzige Ministerpräsident Abiy Ahmed ins Amt, von dem man sich eigentlich dann versprochen hatte, dass er eine Versöhnung zwischen den Volksgruppen in Äthiopien herbeiführt. Und für diese Anstrengungen hatte er ja dann auch schon relativ früh einen Friedensnobelpreis bekommen. Auch darum, weil er es geschafft hat, einen Friedensvertrag mit dem Nachbarland Eritrea auszuhandeln. Ja, und jetzt gibt es eben diese Unruhen im Land des Friedensnobelpreisträgers.
Der äthiopische Journalist Eskinder Neger wurde erst vor 2 Jahren aus der Haft entlassen. Jetzt ist er wieder verhaftet worden im Rahmen dieser Proteste. Zeigt diese erneute Festnahme einen Rückschritt in Sachen Pressefreiheit?
Genau, Eskinder Neger gehörte zu einer ganzen Reihe von politischen Gefangenen, die Abiy Ahmed zu Beginn seiner Amtszeit aus der Haft entlassen hat. Und er ist auch eine absolut prominente Figur in Äthiopien. Als er damals aus dem Gefängnis rauskam, da hat er selbst gesagt:
6 months ago, I did not think that I would be out here. That's wonderful to see people happy, enjoying their freedom.
Also da hatte er erklärt, noch vor 6 Monaten hätte er nicht gedacht, dass er entlassen würde. Und es sei wundervoll zu sehen, dass die Menschen glücklich sind und ihre Freiheit genießen. Seine Entlassung, die sendete dann auch tatsächlich ein ganz besonderes Signal, eben weil er in Äthiopien so prominent ist. Genauso wie jetzt seine erneute Festnahme ein Signal sendet. Also er war vergangene Woche bei den Protesten dabei und wurde von Sicherheitskräften aufgegriffen. Das ist sicher ein Rückschritt. Und wenn man jetzt so politische Analysten im Land fragt, dann sagen die, Abiy Ahmed hat den Fehler gemacht, zum Beispiel all die politischen Gefangenen freizulassen, sie aber dann nicht richtig einzubinden beziehungsweise den Austausch mit ihnen zu suchen. Es war ja klar, dass sich viele von ihnen wieder politisch engagieren würden und dann eben auch unter Umständen die neue Regierung kritisieren. Und er hätte sich damit früher auseinandersetzen müssen.
Es wurde auch ein Medienunternehmer verhaftet, Jawa Mohammed. Welche Rolle spielt er und sein Medienunternehmen?
Jawa Mohammed, der war auch eine ganz zentrale Figur bei den Protesten vor 2 Jahren. Er hat damals mit dafür gesorgt, dass Abiy Ahmed ins Amt gekommen ist. Er betreibt einen Fernsehsender, der Oromo, und er ist auch in den sozialen Netzwerken absolut präsent. Allein auf Facebook folgen ihm fast 2 Millionen Menschen. Und er hat schon vor Jahren eine Jugendorganisation der Oromo gegründet und setzt sich immer wieder lautstark für die Rechte der Oromo ein. Und das muss man auch sagen, er schreckt dabei nicht vor Gewalt zurück. Er und Abiy haben sich dann kurz nach dessen Amtsübertritt überworfen. Und als er jetzt festgenommen wurde, da wollte Jawa den Leichnam von dem Sänger Haçalu Undessa nach Addis Abeba bringen, damit der dort beerdigt werden könne. Und die Regierung hatte sich dafür ausgesprochen, aber dass der Sänger in seiner Heimatstadt beerdigt wird. Jawa wurde dabei von seinen Leibwächtern begleitet. Die hatten auch mehrere Maschinengewehre und Pistolen dabei. Das zeigt eben auch, Jawa setzt nicht nur auf die Kraft der Worte. Viele bezeichnen ihn tatsächlich auch als Aufwiegler.
Antje Diekans über die Unruhen in Äthiopien. Dort wurde ein Journalist und ein Medienunternehmer verhaftet. Vielen Dank für die Infos.
Medias Res. Die Schlagzeile von morgen.
Mein Name ist Benjamin Brumm. Ich bin Leiter der Lokalredaktion in Konstanz, des Südkurs in Konstanz. Und unsere Schlagzeile des Tages ist ein wörtliches Zitat. Es gibt immer Menschen, die Grenzen lieber geschlossen als geöffnet hätten. Das Zitat oder die Schlagzeile hat folgenden Hintergrund. Ich habe mich mit den beiden Stadtoberhäuptern unserer Städte, die es hier gibt, das ist einerseits Konstanz eben und dann die schweizerische Stadt Kreuzlingen getroffen. Und die haben darüber gesprochen, wie das denn war, 3 Monate lang plötzlich getrennt zu sein. Man muss wissen, dass die beiden Städte eine große Symbolik und eine lange Geschichte auch miteinander verbindet und beide Städte eigentlich als ein gemeinsamer Lebensraum gelten. Und ging da um sehr viele Details, aber auch um die Bedeutung der Schweizer Kunden für den hiesigen Einzelhandel. Da haben 3 Monate stark wirtschaftlich eingeschnitten.
Und mit der Schlagzeile von morgen aus dem Südkurier Konstanz endet Medias Res. Die komplette Sendung und alle Beiträge können Sie wie immer auch auf dlf.de oder in unserer Deutschlandfunk-App nachhören. Ein Autor, der auch Strafverteidiger ist, schreibt natürlich Krimis. Wie authentisch Markus Thiele das in seinem Echo des Schweigens schafft, erfahren Sie gleich nach den Nachrichten im Büchermarkt mit Jan Drees am Mikrofon. Ich bin Pia Behme, Ihnen noch einen schönen Nachmittag und vielen Dank fürs Hören.